Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, bei manchem, was man im Internet tut, insbesondere auf Social Media, wäre es ganz ratsam, wenn man juristischen Beistand hätte. Und um in dieses Dunkel etwas Licht zu bringen, habe ich heute als Gast Dr. Max Greger bei mir im Podcast. Er ist promovierter Fachanwalt für IT-Recht und berät Unternehmen zu Marken, IT-Verträgen und den rechtlichen Spielregeln der digitalen Welt. Gleichzeitig ist er aber auch passionierter Musiker und Gitarrist und beschäftigt sich aus ganz persönlichen Gründen intensiv mit dem Thema Urheberrecht. Diese Kombination aus juristischer Expertise und eigener kreativer Praxis macht seinen Blick besonders spannend. Und wir sprechen heute unter anderem darüber, was auf Plattformen wie LinkedIn beim Thema Bilder, Videos, Memes, Screenshots und Musik wirklich erlaubt ist und wo es schnell juristisch kritisch wird. Grüß dich, Max. Schön, dass du bei mir im Podcast bist.
Lieber Florian, ich grüße dich. Es ist mir eine Freude, über dieses coole Thema zu sprechen. Das ist wirklich mein Herzensthema.
Definitiv. Bevor wir reingehen in Medias Res, habe ich natürlich meine drei Einstiegsfragen, die ich jedem stelle. Du warst schon mal vor, 3 Jahren, glaube ich, oder 2,5 Jahren bei mir im Podcast. Ich glaube, damals hatte ich die Fragen noch nicht. Deshalb stelle ich sie dir einfach jetzt mal frisch, fröhlich, frei nochmal oder auch zum ersten Mal. Fangen wir mit einer etwas philosophischen Frage an. Eines Tages schauen wir alle zurück auf unser Leben, wenn wir nicht mehr so viel vor uns haben. Und da gibt es gewisse Dinge, die wir beide mit Sicherheit jetzt noch nicht beherrschen, wo wir aber sagen, und hier geht es ja um dich, wo du sagen würdest, also das eine, das möchte ich unbedingt noch gerne lernen, die eine Fähigkeit, was wäre das?
Oh, du stellst Fragen, also völlig unvorbereitet. Logisch. Hier. Die Fähigkeit, die ich noch lernen möchte. Chinesisch lernen.
Alles gut. Hatte ich noch nicht. Ich hatte Bogenschießen, ich hatte Fliegen, Sprachen hatte ich natürlich auch, aber Chinesisch hatte ich noch nicht bisher.
Ich kann jetzt ein paar Sätze so, aber ich finde es eine witzige oder eine sehr interessante, spannende Kultur und man weiß ja auch wenig drüber und ich glaube, da ist wirklich die Sprache die Eintrittskarte überhaupt, um irgendwie zu verstehen, wie Land und Leute so ticken. Also würde mich interessieren, aber es gibt natürlich viele andere Sachen auch, aber...
Dann hättest du da nochmal die Wahl, welchen chinesischen Dialekt du sprechen wolltest, Kantonesisch, Mandarin und so weiter und so fort.
Also. Mandarin würde mir wahrscheinlich genügen, so diese offizielle Sprache.
Ja, spannend. Genau. Dann Frage Nummer 2. Stell dir vor, eine gute Fee käme und würde sagen, Max, hier, Geld spielt keine Rolle, du hast einen Wunsch frei. Und zwar geht es darum, deinen Arbeitsplatz zu gestalten. Geld völlig egal, Ort und Zeit völlig egal. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, sowohl physisch, also wo wärest du dann, wie sähe es dort aus und was würdest du tun?
Also ich wäre wahrscheinlich auf einem schönen Segelboot, auf einem großen, schönen Segelboot, momentan vielleicht auf den Kanarischen Inseln und vielleicht würde ich dann von dort aus arbeiten. Es gibt eine Anwältin, die macht das tatsächlich. Karibik wäre jetzt natürlich auch schön, aber da hat man das Problem, da kann man dann gerichtliche Verfahren nicht online führen. Wobei, kann man sich jemanden als Vertreter engagieren. Also beamen wir uns mal von den Kanaren in die Karibik. Schönes Segelboot, Karibik. Zwischen so Inseln fahre ich da durch. Das wäre
nicht schlecht, nicht schlecht. Erinnert mich ein bisschen, einer meiner besten Freunde ist Grafiker und Webdesigner und der hatte mal mit seinem ehemaligen Geschäftspartner vor 25 Jahren mindestens, hatten sie mal die verrückte Idee, sie würden mal eines Tages eine Werbeagentur auf einem großen Segelschiff mit allem drum und dran installieren und halt dann weltweit unterwegs sein und remote arbeiten. 2001 oder 2000 so rum war das natürlich noch eine völlige Utopie. Heute würde es theoretisch sogar gehen, rein technisch betrachtet, ne?
Genau, ich meine, es gibt ja andere Faktoren wie Kinder, Familie, soziales Umfeld und so weiter. Ich würde es jetzt im Moment nicht machen, aber so als Traumvorstellung gefällt mir das schon, auf jeden Fall. Und ich glaube, technisch ist es absolut machbar momentan.
Definitiv, ja. Ist ja auch so ein bisschen, wo mein Leben hingeht. So langsam ist das Thema Familie und Kinder bei uns ja, ich würde nicht sagen, es löst sich auf, aber unsere Tochter ist vor 5 Wochen ausgezogen. Unser ältester Sohn, der plant auch in den nächsten 12 Monaten spätestens auszuziehen. Von daher sind wir da mittlerweile doch schon sehr, sehr unabhängig. Und planen in ähnliche Richtung, allerdings Südeuropa, nicht Karibik. Also Südfrankreich, das würde mir schon reichen und Spanien.
Schön,
definitiv.
Schön.
Aber auch dauerhaft. Also auch soziales Umfeld und so, das ist mir so wichtig. Aber so halt mal nicht in Urlaub fahren für 2 Wochen, sondern mal 6 Wochen irgendwo von da aus einfach arbeiten.
Absolut, ja.
So, last but not least, welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen?
Ich glaube, Dean Martin.
Okay.
Fällt mir jetzt so als erstes ein. Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht die wichtigste Persönlichkeit auf diesem Planeten, aber ja, das war so ein Typ mit so einer unglaublichen Coolness und Eleganz und wie er halt ja auf der Bühne aufgetreten ist, das fand ich schon immer ziemlich cool. Auch der Werdegang in Amerika, in so einer kleinen Stadt aufgewachsen, hat dann irgendwie dann als Jugendlicher, als Croupier angefangen, hat sich dann da so diesen Weg nach oben auf die Bühne gebahnt, bis zur erfolgreichsten Fernsehshow, die Martin-Show. Sehr spannend, ja, genau. Auch da, es gibt bestimmt, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten, aber der fällt mir jetzt als erstes ein.
Alles gut. Also das Spannende ist ja bei ihm,
passt auch zum
Thema, ja.
Ja, wahrscheinlich ist das natürlich das Framing, dass ich jetzt da so ein bisschen Musik schon jetzt irgendwie so im Kopf habe. Genau.
Ja, das Spannende ist ja bei ihm, wobei ich jetzt die Details seines Lebenswandels jetzt nicht kenne, aber das Spannende bei ihm ist ja, er kommt ja aus einer Generation von Musikern, Schauspielern und ähnlichen Kreativschaffenden, die wirklich sich noch, also aus dem, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Dreck hochgearbeitet haben und deswegen durch Schaffen, durch Können, durch Üben einfach eine gewisse Perfektion oder Routine geschafft haben, dass sie es später, als sie berühmt und bekannt waren, zumindest von der fachlichen Seite alles mit einer absoluten Ruhe und Professionalität machen konnten. Während heute die meisten Popstars ja eigentlich innerhalb kürzester Zeit hochgebeamt wurden und nicht unbedingt, weil sie besonders toll sind, was besonders toll können. Ich habe es ja selber erlebt in der Musikbranche. Das zählt gerade bei Casting-Acts, zählt häufig. Du fällst auf, weil du besonders schräg bist. Das ist heute wichtig. Aber ganz wichtig ist auch der Faktor, dass du sehr formbar bist und nicht unbedingt Widerworte gibst. Ne? Und das Können steht hinten an.
Ja, der Typ hat tatsächlich viele Jahre lang als Jugendlicher dann angefangen, in diesen Casinos erstmal als Croupier zu arbeiten, dann zu singen auch für die Leute. Und nach und nach ging das dann immer weiter und dann wurde er irgendwann mal, ich glaube, von Louis Prima irgendwie entdeckt und war dann irgendwie die Vorband oder der Vorsänger von vor dem und so ging das langsam los. Michael Bublé übrigens auch noch, der hat so als Hochzeitssänger angefangen, hat sich jahrelang da so hochgedient und ist deswegen halt auch unglaublich relaxed und ein ganz toller Sänger. Und überhaupt nicht aufgeregt irgendwie, also unaufgeregt. Ja. Und genau, wie du sagst, die heutigen Stars, die entstehen innerhalb von kürzester Zeit, sind fast schon eine Art Kunstfigur, irgendwie sind gar nicht oft sich selber.
Ja, das ist echt ein Problem und hat auch ein bisschen mit unserem Thema Urheberrecht, was wir heute hier beleuchten wollen, zu tun. Denn es ist eine Unart der Musikindustrie, das war auch etwas, was ich in den frühen Jahren, so kurz nach der Jahrtausendwende schon erlebt habe. Als ich damals angefangen habe, in der Branche zu arbeiten, dass ja irgendwie der Bock zum Gärtner gemacht wurde. Ne? Also man hat jahrelang auf verschiedenste Art und Weise den Konsumenten, ehrlich gesagt, einmal links genommen. Ne? Also CD war die erste Nummer, wo die Musikindustrie eigentlich die eigenen Kunden verarscht hat, muss man echt sagen. Also Backkataloge, die schon längst abbezahlt und Millionen Gewinne gebracht haben, einfach für einen Schweinepreis neu aufgelegt. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst aus deiner Kindheit und Jugend, was CDs gekostet haben früher und Schallplatten davor gekostet haben.
Was war, was hat, 20, 30 eine CD, Mark.
Genau, ja. Ja, genau. Eine, oder? Schallplatte. CD, ich kann mich, ja, noch entsinnen, 12, 15 Mark drum für eine Schallplatte. Also bei CDs haben sie richtig zugelangt. Ja. Bei DVD war das auch so.
Und dann CDs irgendwann später haben CDs, glaube ich, 15 oder 20 Euro gekostet. Die Doppel-CD teilweise sogar irgendwie 40 Euro.
Ja, dann haben sie das Geschäftsmodell verpennt, nämlich den digitalen Download legal frühestmöglich zu ermöglichen, weil sie den Hals nicht vollgekriegt haben. Also das haben mir viele Insider erzählt. Das war sehr viel, wir wollen einfach den gesamten Kuchen. Naja, und dann hat man das Geschäftsmodell Leute verklagen entdeckt, ne, wegen Urheberrechtsverletzung. Das war ja in den letzten 15 Jahren auch ein Riesenthema.
Ja, genau. Ich bin immerhin schon so alt, dass ich, als ich als Anwalt 2012 angefangen habe, noch die Ausläufer dieser ursprünglichen Musikabmahnungen und Videoabmahnungen mitbekommen habe. Also über diese BitTorrent-Programme, wie sie alle hießen, eMule, Napster, wo du praktisch, du hast dir was runtergeladen von Servern oder von den einzelnen Usern fragmentweise und gleichzeitig hast du ja dann diese einzelnen Fragmente dieser Musikdateien wieder angeboten zum Download. Und dieses Anbieten haben sich dann die Abmahner zunutze gemacht, haben das dann praktisch per Screenshot dokumentiert, dass sie gerade von deiner IP-Adresse den Song All I Want for Christmas von Mariah Carey zum Beispiel von dir runterladen. Und damit hast du praktisch den Song öffentlich zugänglich gemacht. Und dann haben sie über deine IP-Adresse, haben sie deine Adresse rausgefunden, haben dich dann abgemahnt. Und ja, da gab es ja diese Kanzlei Waldorf Frommer zum Beispiel oder Rasch Anwälte und die waren ja total verpönt und berühmt berüchtigt für diese Abmahnungen.
Ja, vor allen Dingen auch horrende Summen, ne? Also irgendwas im vierstelligen Bereich pro Song.
Wir kommen sicherlich noch darauf, verglichen mit dem, was im Momentan so läuft, waren das eigentlich gar nicht so horrende Summen.
Für einen Privatmenschen?
Also ich kann mich erinnern, die haben ja damals häufig Privatmenschen oder fast nur Privatmenschen abgemahnt, weil wer macht das normalerweise von seinem Unternehmenscomputer aus? Nicht so viele, sondern es waren meistens ganz normale Privatleute, vor allem jüngere Menschen, Schüler, Studenten, die diese Abmahnung bekommen hatten. Und ich habe bestimmt 100 oder 200 von diesen Fällen gemacht. Das waren überwiegend junge Leute. Ja, okay, teilweise Schüler vor allem, ja. Und man hat sich da aber immer am Ende konnte man sich dann da einigen, so irgendwie noch im dreistelligen Bereich. Was natürlich auch viel Geld war für manche. Aber es war immer noch so, das war jetzt nicht das Existenz, oder es war nicht existenzgefährdend.
Ja, trotzdem. Also das Übelste, was ich mal gehört habe oder gelesen habe, das ging ja auch durch die Presse, war, als YouTube da auch noch keinerlei, vertragliche, diplomatisch ausdrücken, als YouTube noch nicht sich mit den Urheberrechtsvertretern, sprich in Deutschland die GEMA, ASCAP in USA und so, geeinigt hatte und einfach nicht bereit war, auch nur einen Cent zu bezahlen für irgendwelche Musik, die gespielt wurde. Und das Ganze noch mehr oder weniger ein rechtsfreier Raum war irgendwo, weil sich keiner damit beschäftigt hat. Gab es ja einen ganz bekannten Fall damals. Ich meine, das war irgendein Video von einem Baby und was Eltern gemacht hatten und von einem Kleinkind im Hintergrund lief Musik von Prince. Und die Rechteverwalter, also sein Verlag, hat dann die Eltern, ich weiß nicht was, war eine völlig abstruse Summe, auf die sie verklagt wurden. Und ich meine, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich meine, es war sogar so, dass Prince selber noch eingeschritten ist und meinte, das wäre unverhältnismäßig. So Fälle gab es ja einige Male, dass die Verlage oder die Plattenfirmen solche Verfahren durchgezogen haben, obwohl die Künstler da gar nicht hinterstanden.
Ja, krass. Also. Ja, das hat sich dann so weiterentwickelt. Ich glaube, vor 3 Jahren kam doch dann, oder drei, oder vielleicht ist es schon 4 Jahre her, kam doch dann dieser Jerusalemer-Song, dieser berühmte. Sagt dir der noch was?
Nee.
Ich glaube, Jerusalemer war ein Song von einem südafrikanischen Künstler. Und dann ist auf TikTok, als die Plattform TikTok noch so gehypt war und aktuell war, vielleicht ist es auch schon 5 Jahre her, haben dann auf einmal Leute angefangen, dazu zu tanzen. Feuerwehrleute, Polizisten, Krankenhausmitarbeiter, Lehrer. Also es war so ein Gruppentanz zu diesem Song. Und da kam auf einmal oder kam zum ersten Mal so eine ganz, ja, ganz kräftige Abmahnwelle. Da hat nämlich das Label, ich weiß nicht mehr, welches das war, ich glaube Universal, aber bin nämlich sicher, die haben dann diese ganzen Leute abgemahnt, also die Account-Inhaber, die diese Videos aufgenommen haben und zu diesem Song getanzt haben. Mit dem Argument, hey, du verletzt ja das Sync-Right, also das Recht praktisch, diese Musik von uns, von der wir die Rechte haben, mit Videomaterial zu vermischen und hochzuladen. Und das waren dann eben nicht nur diese 600, 700, 800 Euro, wie es früher immer bei diesen File-Sharing-Abmahnungen war, sondern da war es auf einmal dann schon höhere Beträge, 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Und das war da so diese erste neuartige Abmahnwelle, ja, für Musik auf Social-Media-Plattformen. Und da hat es eigentlich begonnen. Da habe ich mich auch zum ersten Mal dann mit dieser Frage auseinandergesetzt, okay, Sync-Right, Social-Media, wie berechnet sich denn sowas? Und genau. Aber es hat noch niemand ernst genommen damals vor 4, 5 Jahren. Also es wird auch heute
wollte ich gerade sagen. Aber, der Grund, warum wir sprechen, ist ja, dass ich bin ja wirklich sehr viel bei LinkedIn unterwegs, wie du ja auch. Und ich bin erstaunt und erschrocken, wie viele Leute sich überhaupt keine Gedanken machen über Thema Urheberrecht. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite muss man sagen, ja, die Musikindustrie hat jahrelang den Leuten wirklich, also und die Künstler haben da nicht unbedingt mehr von gesehen wie vorher, das Geld aus der Tasche gezogen. Wie gesagt, diese Fälle, wo Leute die Musik irgendwie veröffentlicht haben bei Videos oder sonst wie abgemahnt oder verklagt wurden und wo die Künstler selber gar nicht hinterstanden, die gab es ja auch zuhauf. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es aber jetzt auch nicht irgendwie, Musik ist ja auch kein Freiwild, wo man einfach mal sagen kann, ich nutze es. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Bildmaterial. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute auch bei LinkedIn sich einen Spaß draus machen. Ich meine, KI ist jetzt nochmal eine Riesenbüchse der Pandora, da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch zu. Aber auch vorher schon. Und dann, ich sag mal, ein Screenshot aus Star Wars und dann eigene Sprechblasen drauf und hahaha und dann gemünzt auf den eigenen LinkedIn-Beitrag. Habe ich vor einem Jahr noch gesehen, um da irgendeine Erkenntnis oder irgendeine Botschaft halt rüber zu senden, wo ich mir dann denke, also ein bisschen müsste es bei einem doch kribbeln, dass ich jetzt nicht einfach so ein Screenshot aus einem Film, besonders Star Wars, Disney, ist ja jetzt auch kein kleiner Konzern dahinter steht, einfach mal bei Social Media veröffentliche. Lass uns da mal vielleicht zuerst reingehen, weil das ist genauso wie mit dem Thema Musik unter Videos bei LinkedIn ist ja ein ganz großes Thema. Bei Instagram erleben wir es ja gerade, da gibt es ja eine große Klagewelle. Seit 1,5, 2 Jahren oder so. Aktuell gibt es ja auch irgendeinen ungefähr, bekannten Fitness-Influencer, ich kenne den gar nicht. Will ich jetzt auch nicht namentlich nennen, der da irgendwie sich auch mit einem Verlag öffentlich kappelt. Wie ist denn in Deutschland die rechtliche Lage? Was darf ich sowas machen? Also ein Foto nehmen, Screenshot aus Star Wars und den in ein Meme umwandeln, also irgendwas zumachen, was Lustiges. Oder nicht?
Also genau, das ist gut, dass wir das so trennen, mal diese Bildgeschichte und dann auch die Musik. Also wenn ich mir von ChatGPT zum Beispiel ein Bild erstellen lasse, in dem ich vielleicht vorkomme, der in einer comicartigen Star Wars Welt mit anderen Star Wars Charakteren irgendwie spricht und sie dann vielleicht anwaltlich berät zu Thema Musik Abmahnungen. Da würde ja, also wie du ja auch sagst, da würde jeder sagen, das ist kritisch und da muss man sich irgendwie, da muss ja eigentlich schon so ein Störgefühl kommen. Lustigerweise ist es aber so, dass es seit 2021 den Paragraph 51a Urheberrechtsgesetz gibt und der regelt unter anderem auch neue Schranken des Urheberrechts. Und da gibt es praktisch so die Parodie oder das Pastiche, was auch immer ein Pastiche ist. Und in Zukunft werden, oder seit 2021 ist es wohl legal, Memes oder so Remixes oder so Fanfiction zu veröffentlichen, wenn so dieser künstlerische oder kulturelle oder Spaßgehalt überwiegt drin. Also wenn ich es nicht einfach nur mache, um Werbung für mich zu betreiben, sondern wenn ich irgendwie eine eigene Botschaft auf humorvolle Weise zum Beispiel so rüberbringe, wie sie jetzt vielleicht R2, D2 gesagt hätte. Wie auch immer. Das nennt man dann tatsächlich entweder Parodie oder Pastiche und es unterfällt tatsächlich so einer urheberrechtlichen Schranke. Und diese Schranke ist erstaunlich weitgehend. Das heißt, man muss auch keine Vergütung dafür bezahlen als Nutzer. Also als derjenige, der sowas dann veröffentlicht auf LinkedIn. Gutes Beispiel sind diese Conny-Memes. Genau. Und das Lustige war, ich habe dann selber auch so ein Conny-Meme gemacht und auf LinkedIn veröffentlicht. Und dann gab es auch echt total, also es gab wahnsinnig viel emotionale Rückmeldungen. Manche haben dann echt gesagt, Max, ich brauche bald eine Pause von dir, das kann jetzt nicht ernsthaft so sein und so. Aber aus urheberrechtlicher Sicht haben wir da wirklich kein Problem.
Solange es nicht in hatte das auch mitbekommen und auch viel drüber gelesen. Und da war eine Einschätzung von der Rechtsberatung, dass solange es die Conny als Kunstfigur von, ich glaube, ist eine Autorin, die sie geschafft hat, nicht völlig verunglimpft wird, ne? Also politisch moralisch einen völligen.
Da hast du recht, genau.
Also da gab es auch im Internet Memes von, die waren fernab von jugendfrei oder politisch erträglich. Und da ist, glaube ich, oder so wie ich das gelesen habe, da ist die Grenze dann überschritten.
Genau, also diese urheberrechtlichen Schranken, die gelten nur dann, wenn du nicht die berechtigten Interessen verletzt. Und genau, also eine Werkentstellung, keine Ahnung, wenn du es irgendwie in einen extremen politischen Bereich ziehst, das muss sich dann ein Urheber nicht gefallen lassen. Aber erstaunlicherweise ist diese Schranke des § 51a Urheberrechtsgesetz auch nicht nur beschränkt auf die private Nutzung, sondern die gilt generell. Also das heißt, auch ein Unternehmen wie Schuh Zalando könnte jetzt irgendwie so ein Star Wars Meme herstellen und verbreiten. Allerdings muss man dann trotzdem aufpassen, es gibt noch das Markenrecht und viele Charaktere sind von ihrem äußeren Erscheinungsbild auch markenrechtlich geschützt. Die Conny möglicherweise auch, Star Wars Charaktere vielleicht auch, ja, Darth Vader zum Beispiel. Und ja, genau, und das heißt, oder die Lego-Figur, ja. Das verkennen auch viele, also Lego, die Männchen oder Weibchen, ja, die sind tatsächlich von ihrer Form her markenrechtlich als Bildmarke geschützt. Und das ist noch der letzte Rettungsanker von Lego, weil Patente haben sie ja schon lange nicht mehr. Aber das ist der einzige Grund, warum nur Lego diese Lego-Männchen in dieser genauen Form so verbreiten darf. Und wenn du jetzt Lego-Männchen-Memes machst, kannst du vielleicht markenrechtlich Probleme bekommen. Das heißt, man sollte trotzdem immer drüber nachdenken, muss es wirklich sein und gehe ich auch bewusst das Risiko ein. Vielleicht habe ich urheberrechtlich kein Problem, aber dann vielleicht markenrechtlich, wenn es geschützt ist.
Den Fall, den du jetzt genannt hast, das war ja, genau. Ich erzeuge etwas mit KI. Das ist ja, dann kann man auch sagen, okay, der nimmt vielleicht ein Vorlagebild, was ich ihm gebe, ein Originalbild, um halt zu lernen, wie der Charakter, den ich jetzt hier persiflieren möchte, in Wirklichkeit aussieht. Aber einen echten Screenshot, also woran ich mich halt erinnert habe, eben das war vor einigen Monaten bei LinkedIn, das war 1:1 ein Screenshot, R2-D2 mit C-3PO und, Obi-Wan Kenobi, so aus dem allerersten. Und dann stand da irgendein schlauer Spruch, was die drei halt jeweils sagen.
Ja, also es gibt da tatsächlich nicht jetzt ganz genaue Kriterien. Da steht ja nicht im Gesetz drin, wie man es machen darf und wie man es nicht machen darf. Aber ich würde fast so weit gehen, dass selbst 1:1 Ausschnitte noch zulässig sein dürften, wenn der Text, den du dann benutzt, das Ganze irgendwie ja humorvoll gestaltet und zu einer Parodie macht.
Aber ist es keine Bildrechtsverletzung, wenn es keine Urheberrechtsverletzung ist, aber die Bildrechte werden da doch verletzt, oder nicht?
Es kommt darauf an, wen man dann in dem Bild sieht. Also sprichst du jetzt von einem also ist da ein Mensch erkennbar?
Ja, also Obi-Wan Kenobi ist ja Alec Guinness, der Schauspieler gewesen. Und die Rechte am Bild hat Disney wahrscheinlich mittlerweile.
Ja, sorry, ich bin nämlich nicht ganz so Star Wars.
Ah, okay.
Also ich kenne die schon, aber es ist schon sehr, sehr lang her. Also wenn du jetzt nur den R2-D2 dann siehst, dann hast du urheberrechtlich wohl gar kein Problem, wenn du ein Meme draus machst. Klar, dann hast du vielleicht markenrechtlich ein Problem, wenn R2-D2 halt auch als Bildmarke geschützt ist. Und ja, wenn du einen Schauspieler erkennst, dann hast du möglicherweise bildrechtlich ein Problem. Das kann sein, genau.
Und ich finde,
ja, weil das Recht am eigenen Bild ist was anderes als das Urheberrecht. Das Recht am eigenen Bild ist Persönlichkeitsrecht und das unterliegt nicht automatisch dieser Schranke des Paragraph 51a, sondern also du kannst jetzt auch nicht einfach irgendwelche Personen als Meme darstellen. Also auch da gibt's natürlich wieder Schranken im Internet. Oder also zum Beispiel diese Six-Werbungen, da gab es ja ganz berühmte mit damals noch Joschka Fischer, Oskar Lafontaine, später die Angela Merkel. Die waren eigentlich größtenteils legal, aber das ist wieder was ganz anderes. Das hat dann mit Urheberrecht nichts mehr zu tun, sondern das ist dann eher eine bildrechtliche Schranke, dass du aktuelles Zeitgeschehen eben auch humoristisch verarbeiten darfst. Aber nee, wenn wir jetzt zurückkommen zum Urheberrecht, da hast du schon recht. Also auch wenn Menschen irgendwo erkennbar sind, hast du heute natürlich, anders als noch vielleicht vor 30 Jahren, wo es noch nicht so relevant war, aber heute hast du natürlich auch datenschutzrechtlich ein Problem. Du kannst nicht das äußere Erscheinungsbild einer Person einfach so ohne irgendwelche triftigen Gründe veröffentlichen und bildrechtlich natürlich auch.
Aber genau. So richtig, sag ich mal, mit beiden Füßen im Klo stehst du, wenn du anfängst, ein Video mit Videomaterial fremd zu verwenden, irgendeinen Remix von Videos zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei YouTube ist. Wahrscheinlich gibst du ja sowieso die Rechte an deinem Leben und deiner Leber und allem ab, wenn du bei YouTube irgendwas machst. Die werden sich ja sicherlich irgendwo in AGBs hinten links ganz klein gesichert haben, dass man Remixes machen kann. Aber normalerweise kannst du jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt ein Urlaubsvideo und dann schneide ich eine Sequenz aus Star Wars da rein und darunter lege ich den neuesten Chart-Hit von, keine Ahnung, Taylor Swift. Da habe ich so richtig in die Scheiße gegriffen. Ne?
Wenn du das machst, dann hast du Weltverbot.
Köln-Kalk-Verbot hieß das bei Tom Gerhardt.
Köln-Kalk-Verbot und dann aber bei dem zweiten Film war es dann ein Weltverbot. Nee, also wenn du das machst, was du da gerade geschildert hast, hast du echt ein Problem.
Veröffentlichen. Und veröffentlichen bei Social Media, das ist ganz wichtig.
Genau. Also es gibt ja diese Reaction-Videos, wo du, also hab ich heute erst wieder gesehen, da hat einer sein iPhone in die Kamera gehalten und hat ein Bild, hat ein Video von einem Influencer so laufen lassen und hat dann darauf reagiert. So, ist das legal oder nicht? Nein, es ist nicht einfach so legal. Weil niemand gibt automatisch sein eigenes Videomaterial frei, dass ein anderer das dann praktisch vervielfältigen und verarbeiten kann. Ja, also da hast du schon mal ein Problem. Es gibt im Urheberrecht natürlich die Zitierschranke. Wenn ich natürlich dieses Video zeigen muss, um mich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, dann kann es wieder zulässig sein. Wenn ich also, dann muss ich aber auch sagen, was ist die Quelle des Videos? Und es muss auch notwendig sein, um mich irgendwie inhaltlich auseinanderzusetzen. Ja, nicht einfach nur, um meinen eigenen Beitrag noch ein bisschen aufzuwerten, sondern ich muss wirklich sagen, schaut mal her, der macht jetzt hier gerade an seinem Küchentisch dies und jenes, der schleift aber sein Messer falsch. Ich zeige euch jetzt, wie es wirklich geht. Sowas kann zulässig sein. Es gibt diese Zitierschranke im Urheberrechtsgesetz. Und dann muss man eben auch also es muss auf das Notwendigste beschränkt sein und man muss auch die Quelle nennen. Genau. Aber jetzt irgendwie aus Spaß zu sagen, ich mache, ich mix irgendwie einen Star Wars Ausschnitt in mein Video rein und dann hinterlege ich das noch mit Musik von Taylor Swift. Also da hast du, glaube ich, spätestens ein richtiges Problem.
Bei einer Veröffentlichung. Zu Hause kann ich alles machen. Ich kann auch bei einer firmeninternen Veranstaltung alles machen, wenn die nicht öffentlich ist. Ich kann bei einer privaten Veranstaltung machen, was ich will. Wobei Firmenveranstaltung ist immer so ein Punkt, da streiten sich die Geister, weiß ich noch aus der Veranstaltungszeit. Weil was ist bei einem Unternehmen öffentlich und nicht öffentlich? Wenn du eine Betriebsversammlung hast, dann kann man schon nicht mehr sagen, das ist irgendwie im kleinen Kreis im Konferenzsaal. Ne? Also das ist schon wieder schwierig.
Ja. Genau, kommt auch so ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an. Die Frage ist die Weihnachtsfeier eines Fußballvereins öffentlich? Ja, nein. Das ist damit immer so, also das wird auch in jedem Einzelfall auch anders entschieden, je nach Größe. Und ja, du hast recht, du zu Hause darfst du fast alles machen. Was du zum Beispiel zu Hause nicht machen darfst, ist Noten kopieren, Notenmaterial kopieren.
Macht ja jeder. Ja.
Darfst du aber nicht. Also genau, Noten unterliegen einer besonderen Schranke. Oder nein, also es gibt ja das Recht auf Privatkopie, § 53 Urheberrechtsgesetz. Und das schließt zum Beispiel das Kopieren von Noten ausdrücklich aus. Weil die halt sagen, durch das Kopieren von Noten ist schon so viel Unrecht geschehen, dass allein schon der Kopiervorgang so schlimm. Es muss noch gar nicht mal veröffentlicht werden. Dagegen andere Sachen, also bearbeiten, verändern, sowas, das darfst du zu Hause schon machen. Aber sobald du es halt veröffentlichst, spätestens dann hast du halt ein Problem. So, und ja, das, was aktuell halt wahnsinnig viel Diskussionsstoff bringt und abgemahnt wird, ist halt eben das Hinterlegen von eigenen Videos mit fremder Musik. Und das Gemeine ist halt, bis vor einiger Zeit konntest du zum Beispiel auf Instagram ein Reel anfertigen, also aufnehmen. Und dann konntest du einfach in Instagram zum Beispiel Taylor Swift Musik oder Michael Jackson oder irgendwas als Hintergrundmusik hinterlegen. Trendige Chartsongs. Und erst vor einigen Jahren hat dann, ich weiß nicht, wann es genau war, 22, hat dann Instagram halt auf die Mütze gekriegt. Also die ganzen Plattformen haben halt Ärger gekriegt von den Verwertungsgesellschaften beziehungsweise den Labels und haben dann angefangen, diese Musik rauszunehmen aus ihren Repertoires. Dann wurde irgendwann das Urheberrecht-Dienste-Anbieter-Gesetz geschaffen. Das ist der Grund, warum viele dann meinen, ja, wenn das jetzt unter 15 Sekunden bleibt, dann ist es ja okay, oder? Also das Urheberrechte-Dienste-Anbieter-Gesetz, das zwingt die Plattform mit dem entsprechenden Rechteinhaber, also meistens das Label für diese Online-Rechte, Verträge zu schließen, also gerade bei großen Labels. Aber das gilt immer nur für die private Nutzung. Aber Unternehmensaccounts, also von Selbstständigen oder von Unternehmen, die fallen da überhaupt nicht drunter. Und deswegen ist es heute so, wenn diese Unternehmen auf Instagram heute Reels hochladen, dann können sie normalerweise nicht mehr auf diese Chart-Songs von Taylor Swift zugreifen. Natürlich können sie auch das Video am Computer vorher schneiden und dort die Musik hinterlegen, was auch viele machen. Und dann hast du wieder das gleiche Problem. Und wie gesagt, das ist jetzt im Moment halt so, dass wahnsinnig, also es wurde ja die letzten 10 Jahre Content geschaffen auf den Plattformen Instagram, YouTube und TikTok. Und teilweise schlummern halt jahrelange uralte Videos in diesen Plattformen, die vor vielen Jahren da hochgeladen wurden, wo halt Chartsongs als Hintergrundmusik benutzt wurde. Und darauf stürzen sich jetzt momentan die Abmahner und recherchieren. Und dann sagen die, oh, uns ist aufgefallen, du hast dieses Video aus dem Jahr 2021 hochgeladen und mit Taylor Swift Musik im Hintergrund. Das ist jetzt 5 Jahre lang bereits online. Das kostet aber richtig Geld. Und jetzt reden wir nicht mehr über irgendwie ein paar hundert Euro, sondern es gibt tatsächlich momentan Abmahnfälle oder nicht Abmahnfälle, aber Forderungen, Lizenznachforderungen von bis zu 40.000 Euro. Also 42.500 ist das, ist die maximale Summe, die ich jemals in einem Schreiben gesehen habe. Für eine 5-jährige Nutzung. Es war, glaube ich, sogar der Song Skandal im Sperrbezirk.
Ja, also.
Da sagen die, ja, das ist ein, ja genau, die sagen, das ist ein besonders bekannter Song. Ja, der ist cool, finde ich auch. Aber dafür, dass halt der Song 5 Jahre lang irgendwo im Archiv eines Accounts schlummert. Ich meine, nach 5 Jahren ist ja so ein Video nicht, macht ja keine neue Reichweite mehr, sondern das passiert ja die ersten Tage. Und dann dafür irgendwie 42.500 Euro fordern, ist schon sehr sportlich.
Definitiv.
Damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Das ist jetzt praktisch das, worauf du ja am Anfang angespielt hast. Also, der Nutzer, jetzt kauft er keine CDs mehr und jetzt wird er abgemahnt und richtig zur Kasse gebeten.
Ja, aber man will jetzt sein Geld trotzdem verdienen. Also es ist ja nicht so, dass die Künstler dann mehr bekommen, aber der Verwaltungsapparat Plattenindustrie, er ist geschrumpft, definitiv, aber die sparen natürlich, auch das weiß ich von Insidern, vor allen Dingen erstmal überall woanders, wo es geht. und holen sich das Geld. Und ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Stimmen, und die kann ich auch verstehen. Es gab mal eine ähnliche Diskussion, ist auch in den letzten 4-5 Jahren gewesen, als plötzlich immer mehr Influencer, Social Media Stars, aber meistens eher so, sag ich mal, mittelgroße Influencer vom Finanzamt Post bekommen haben, weil sie ihre ganzen Einnahmen gar nicht oder nicht richtig versteuert haben. Und dann gab es auch kritische Stimmen, die sagten, jetzt heult hier nicht rum, weil da gab es echt ein paar ganz, meiner Meinung nach, peinliche Fälle, die dann ihre Follower angebettelt haben zu spenden, weil sie die Steuern nicht zahlen konnten. Leute, ihr habt mit eurer Reichweite Geld verdient. Also sorry, muss man auch versteuern, genauso wenn ich mit geklauter... Es ist, wie gesagt, das ist ein anderer Standpunkt dazu, aber wenn ich mit geklauter, weil nichts anderes ist es, wenn ich Musik nicht lizenziert habe, mit geklauter Musik Reichweite und damit Geld generiere, dann nutze ich ja quasi das geistige Eigentum einer anderen Person mit ihrer Schaffenskraft, um mich selber zu bereichern. Und da ist es völlig legitim, dass man da rechtlich vorgeht. Wie man vorgeht, das ist eine ganz andere Nummer, ne? Also wenn die Künstler selber klagen würden, das wäre noch was anderes. Aber das ist ja in den seltensten Fällen so.
Ja. Also in Deutschland ist es schon normalerweise so, eigentlich müsste ein Label, das dann praktisch über eine Abmahnung noch Einnahmen generiert, also so eine nachträgliche Lizenzgebühr vereinnahmt, müsste das dann eigentlich nach den Verlagsverträgen mit den Urhebern auch irgendwie teilen. Ob das jetzt 50-50 ist oder 25-75, das weiß ich nicht genau. Eigentlich müsste da beim Künstler noch was ankommen. Ich habe aus Amerika tatsächlich Fälle gehört. Ich glaube, es war sogar Taylor Swift. Taylor Swift oder Lady Gaga. Also eine der ganz Großen hat gesagt, nach ihrem Verlagsvertrag kommt bei solchen Geschichten, also wenn praktisch Musik über Spotify oder Social Media Plattformen genutzt wird, gar nichts mehr an. Also in Amerika halt vielleicht auch alles ein bisschen anders als das sehr strikte Urheberrecht in Deutschland. Und das sind aber Fälle, das geht halt gar nicht, dass nur die Labels sich da bereichern. Aber ja, ich bin voll bei dir. Also ohne Urheberrecht gäb's weniger Schaffen wahrscheinlich, künstlerisches Schaffen. Es ist eh nicht mehr so, dass man heute gut von seinen Tantien leben kann, wie es früher war. Weil durch das Streaming auf Spotify und YouTube und so,
bleibt nichts.
Kannst du ja nicht mehr leben. Sondern das ist eigentlich eine reine Promotion-Plattform, dass du halt deine Werke online promotest. Und Geld wird dann verdient durch Live-Konzerte mittlerweile.
Genau, das ist mittlerweile hart, ne?
Aber trotzdem.
Seit Corona, richtig.
Ja, genau. Und trotzdem ist es, ja, trotzdem gebe ich natürlich recht, wenn ich einen Nutzen habe durch das Benutzen von fremder Musik, die ich nicht lizenziert habe, dann muss ich schon in gewisser Weise gerade stehen. Und ich glaube, da muss man halt die richtige Balance finden. Also diese 42.500 sind es wahrscheinlich nicht unbedingt, weil, Skandal im Sperrbezirk ist ein guter Song, aber wenn halt irgendwie ein kleiner Schuhladen irgendwie in der Fußgängerzone einer kleinen bayerischen Stadt, nicht München, diesen Song halt nutzt, weil die Mitarbeiter heute aufs Oktoberfest gehen und es wird halt dann irgendwie 1-2 Tage ausgespielt und dann nicht mehr und dann liegt dieser Song halt oder liegt dieses Video halt 5 Jahre auf diesem Account drauf und generiert keine neue Reichweite mehr. Man kann, glaube ich, nicht 42.500 Euro ernsthaft annehmen und ich glaube auch, ein Gericht würde das nicht tun. Und das Lustige ist, es gibt ja noch keine Rechtsprechung dazu. Es gibt irgendwie alte Rechtsprechung aus dem Jahr 2013, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ich glaube, es war das LG Hamburg, aber ich kann mich auch täuschen. Da geht es zum Beispiel darum, dass die DMV-Erfahrungsregeln, das sind also so brancheninterne Vergütungsregeln des Deutschen Musikverlegerverbandes, die sollen herangezogen werden für die Berechnung von so einer Vergütung. So, die wurde aber ursprünglich dazu benutzt, dass zum Beispiel Musik für TV-Werbung benutzt wird. Also zum Beispiel, ja, der Coca-Cola-Weihnachtssong wird jetzt für so ein 30 Sekunden TV-Spot Primetime-Video oder Primetime-Slot genutzt. Na klar kostet es Geld. Aber diese DMV-Erfahrungsregeln, die erfassen jetzt nicht diese Besonderheiten einer Plattform wie TikTok, dass die Aufmerksamkeitsspanne wahnsinnig gering ist. Die Leute swipen ja schnell weiter. Dass die Videos meistens kurz sind. Und dass die Videos meistens auf diesen Plattformen am Anfang mal kurz ausgespielt werden, dann aber nicht mehr. Also dann liegen die halt wirklich 4 Jahre lang relativ nutzlos auf diesem Account und machen gar nichts mehr. Man kann sie genauso gut löschen. Und wie gesagt, deswegen kann man sich da nicht so einfach drauf berufen. Und es gibt keine aktuellen Urteile zu diesem Thema Musik und Social Media. Und das macht es auch so spannend. Deswegen klagen auch momentan diese Abmahner nicht. Also die verlangen jetzt 42.000 Euro, klagen aber nicht. Und ich glaube, die denken gerade so, 2 oder 3 von 100 zahlen's, ja, dann haben wir halt irgendwie 120.000 Euro. Und die restlichen 97 Leute, mit denen kann man sich dann deutlich niedriger einigen. Und so, ich glaube, so agieren die gerade. Horrende Forderungen in den Raum stellen, um sich dann irgendwo in der Mitte zu treffen, was immer noch sehr, sehr lohnenswert ist.
Mit Sicherheit. Also es ist natürlich ein Drohkulisse aufbauen. Ich kann es von der anderen Seite beschreiben. In meinem beruflichen Leben musste ich 3-mal mit anwaltlicher Hilfe Geld eintreiben. Klingt jetzt so brutal, aber war natürlich früher in meiner Musikbranchenzeit. Ich kann auch zu gut mit Recht und Fug sagen, das Recht stand zu 100% auf meiner Seite. Die haben es einfach kackendreist versucht. Natürlich ist keiner darauf eingegangen, dass wir den Klageweg gehen, sondern sind einfach allein durch die Drohkulisse, die von einem anwaltlichen Schreiben oder auch mal 2 aufgebaut wurde, eingeknickt und haben bezahlt. Und ich denke mal, das wird in so einem Abmahnfall wahrscheinlich auch sein, dass es Leute gibt, die sofort zahlen oder sagen, können wir uns nicht einigen. Und darauf setzen die mit Sicherheit auch.
Genau, ich erlebe es teilweise, dass Mandanten dann auch sagen, also ich sage denen auch, also diese Forderung ist eigentlich zu hoch. Man kann da schon handeln. Und da verlieren die halt die Nerven und sagen, nee, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Ich will das jetzt einfach weghaben, das Ding. Ich will den Streit loswerden. Und dann zahlen die volle geforderte Summe und sind dann einfach froh, dass sie jetzt das Thema vom Tisch haben. Und darauf spekulieren die natürlich auch, weil es natürlich nervig ist, eine gewisse Ungewissheit zu haben. Wobei die
ungelöstes Thema kann ich gut nachvollziehen.
Ja, genau. Was natürlich dann auch noch eine Rolle spielt und auch gar nicht so trivial ist: Du hast ja an einem Video, an einem Reel verschiedenste Rechte. Also du hast einmal das Recht an dem Bild, an dem Laufbildmaterial. Du hast die Rechte des Urhebers, der den Song komponiert hat. Du hast das Recht des Produzenten, der die Tonaufnahme verantwortet. Du hast das Recht der ausübenden Künstler, also der Musiker, Sänger, die da drin vorkommen. Du hast vielleicht noch das Recht des Textdichters. Und jeder Einzelne könnte theoretisch um die Ecke kommen und sagen, du hast hier dieses Ding veröffentlicht, ich will von dir Kohle. Und diese Abmahner, die vertreten meistens nur einen Teil. Also die sagen, ja, wir haben die Rechte an der Tonaufnahme. So. Dann haben die aber nicht die Tonaufnahme, das ist jetzt erstmal das Tonträgerherstellerrecht. Das ist aber nicht das Recht des Komponisten. Es könnte der Verlag nochmal in die Ecke kommen und sagen, wir wollen jetzt für die Urheber irgendwie nochmal Geld. Und dann könnte vielleicht noch irgendein Sänger um die Ecke kommen. Also, es ist ein theoretisches Risiko, aber mindestens 2-3 Mal könntest du für ein solches Video von unterschiedlicher Seite zur Kasse gebeten
werden. Und das
werden.
Zu Recht, also im Rahmen, ne?
Deswegen, naja, im Rahmen, genau. Deswegen sollte man wirklich, also vielleicht um das mal als Tipp auch mitzugeben, ich würde auf solche Trendsongs komplett verzichten. Weil selbst wenn du das aus irgendwelchen Gründen von irgendeiner, es gibt ja so Lizenzplattformen, lizenzierst, dann weißt du ja nicht, ob diese Lizenz in 4 Jahren noch besteht. Und ich würde tatsächlich Videos ohne Musik machen oder halt auf Musik zurückgreifen, wo ich wirklich weiß, woher habe ich diese Lizenz und gilt die auch für immer und ewig. Und das ist sicherlich nicht der Fall, weil du die Musik irgendwo in der Mediathek von Instagram oder TikTok findest, weil das kann sich jeden Tag ändern. Dann hat TikTok, heute hat TikTok vielleicht einen Vertrag mit Universal, einen Rahmenvertrag, morgen nicht mehr. Dann bist du schon im illegalen Bereich. Also das ist schwierig. Ich würde darauf verzichten.
Es ist ähnlich, ich habe den Fall öfters gehabt bei Podcasts. Ich hatte einmal mit einer Unternehmerin zu tun, die sich auch nicht beirren ließ. Die sagte, ich habe hier bei YouTube, da gibt's jemand, der veröffentlicht seine Musik kostenlos als Podcast-Musik. kann jeder nutzen. Also es ist ein Video mit der Musik drunter, du kannst sie runterladen, es steht drunter, kannst du kostenlos nutzen. Aber sie hat ja nichts schriftlich von ihm. Sie hat auch keinen Vertrag, wo er sagt, also, ja, ja. Aber sie hat sich nicht beirren lassen. Also es hat damit wirklich geendet. Das war noch zu Zeiten, als wir als Dienstleiter viel tätig waren, dass wir gesagt haben, also ganz ehrlich, da möchten wir nichts mit zu tun haben, mach deinen Podcast selber. Da sind viele Leute so naiv und dabei ist es eigentlich ziemlich einfach. Also du kannst ja über, was weiß ich, Music Fox und wie sie alle heißen, Adobe hat ja eine riesen Plattform. Ein kleiner Tipp, Envato Elements ist sowieso, wenn man irgendwie grafisch auch tätig ist, eine Anlaufstelle, wo man wahnsinnig viel Material, Bild, Videos, Schriften, Vorlagen und. Also es ist wirklich eine Riesenplattform mit allem, unter anderem auch Musik, Soundeffekte und sonst was, lizenzieren kann und die genau für sowas halt auch gedacht ist, wo halt nicht nach einem Jahr vielleicht der Vertrag abläuft, weil diese Plattform ist explizit für Kreativschaffende und du hast mit der Zahlung die Lizenzen. Ja. Also es ist gar nicht mal so schwer. Die Leute sind dann wegen 50 Euro oder 80 Euro für ihren Podcast zu geizig. Habe ich schon echt ein paar Mal erlebt. Und das lohnt sich halt überhaupt nicht.
Worauf man ein bisschen aufpassen muss, ist, es gibt ja ausländische Plattformen, wo du praktisch Lizenzen für Musik bekommst und kaufen kannst. Aber du weißt halt manchmal auch nicht genau, was für Rechte haben die denn jetzt? Haben die wirklich alle Rechte? Haben sie die Rechte von den Urhebern, den Textdichtern, den ausübenden Künstlern, Produzentenrechte? Haben sie wirklich alles? Und haben sie auch alle Rechte für alle Nutzungsarten? Also Syncright und so weiter. Weil wenn du dann trotzdem irgendwie abgemahnt wirst vom Urheber, weil er sagt, ey, das habe ich dem Verlag nie gegeben. Also ich weiß nicht, woher du das jetzt nehmen willst. Dann hast du trotzdem ein Problem. Und dann wird dir dieser ausländische Musik-One-Stop-Shop vielleicht nicht weiterhelfen. Also man muss trotzdem so ein bisschen schauen, gerade bei großen Plattformen, bei denen man halt Musik irgendwo aus dem Archiv nehmen kann, was für Rechte hat man wirklich an Musik? Zum Beispiel jetzt Thema Canva, wo du ganz viel Bildmaterial und Videomaterial so als Stockmaterial nutzen kannst. Ich würde trotzdem immer mal in die Terms schauen und wirklich schauen, wie lang und wie oft kann ich das denn auch für welche Zwecke überhaupt benutzen, weil auch die Zwecke spielen eine Rolle. Manche sagen ja für Podcasts ja, für Podcasts nein. Also ich habe mir zum Beispiel mal vom Selçuk Torun, kennst du den? Der ist TV- und Filmkomponist. Von dem habe ich mir mal ein Podcast-Intro komplett machen lassen. Und da weiß ich halt, okay, es kommt von ihm. Er gibt mir das Recht an diesem kurzen Jingle. Da weiß ich natürlich sicher, woher es kommt.
Ich habe es selber gemacht. Und, deshalb weiß ich auch, woher es kommt, ne?
Ja, genau, selber noch. Ja, genau. Und wenn ich jetzt es gibt, glaube ich, so ein oder zwei so israelische Plattformen, weiß nicht, wie sie heißen, da weiß ich nicht, mit wem haben die sich denn wirklich geeinigt und über was auch genau. Also es ist leider gar nicht so einfach, immer total 100% safe zu sein. Deswegen wäre ich mit Musik immer sehr, sehr vorsichtig.
Also instrumental geht ja insofern noch, weil, also ich kenne es ja aus der Produktionspraxis, ich würde mal sagen 99,99% der sogenannten GEMA-freien Musik, also für die du bei jeder Nutzung nicht extra noch zahlen musst, ne? Also vielleicht für diejenigen, die sich ja auskennen, aber wenn ich jetzt als Künstler auftrete und ich bin Mitglied der GEMA, dann sorgt die GEMA dafür, dass für die Nutzung meiner Musik, ob ich jetzt live spiele oder im Radio gespielt werde, die Vergütung erfolgt. Und die sogenannte GEMA-freie Musik ist die Musik, deren Urheber nicht Mitglieder der GEMA sind. Klammer auf, ganz viele machen das unter einem Pseudonym, sind trotzdem GEMA-Mitglieder. Habe ich aber nie erzählt. ist ja auch, weil wenn du einmal in der GEMA bist, was ja auch keine staatliche Institution ist, was viele Leute auch nicht wissen, sondern ein privater Verein, dann verpflichtest du alles, was du machst, in deinem Namen über die GEMA laufen zu lassen. So, also die sorgen dafür, dass die Rechte, die Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte auch eingehalten werden und entsprechend vergütet werden. So, was ich nur sagen wollte, ich kenne ja ganz viele Leute, die so GEMA-freie Musik produziert haben oder produzieren und das sind eigentlich durch die Bank One-Man-Shows. Und die Musik, die man ja auch meistens nutzt, ist ja auch Instrumentalmusik. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn man bei irgendeiner auch teilweise kleineren deutschen Plattform GEMA-freie Instrumentalmusik, die vor allen Dingen auch meistens komplett elektronisch produziert ist, wenn man die lizenziert und da in den Terms nachschaut, das steht dann auch teilweise explizit drin, es sei denn, besonders einfach ist, wenn man eine Einzellizenzierung macht, also sagt, ich möchte zum Beispiel bei Music Fox, meine ich, ist das so, dann steht da, okay, jetzt der Song kostet 50 Euro. Ah, du möchtest den für einen kommerziellen Podcast nutzen? Dann kostet das 80 Euro einmalig. Also da ist es auch schon ganz gut aufgeführt. Es ist kein Hexenwerk. Man muss sich einmal damit beschäftigen und man muss halt mal ein bisschen, das ist ja wirklich kein Geld, in die Hand nehmen. Und dann hat man da die Kuh vom Eis.
Genau. Und man muss halt so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen und sich auch selber überlegen, okay, Taylor Swift ist ja ein Weltstar. So einfach wird es nicht sein, ihre Musik einfach benutzen zu können. Dagegen eine Instrumentalmusik als Stimmungsmusik im Hintergrund, die ich auf der Plattform Epidemic Sounds oder wie sagst du, Soundfox finde,
Musicfox.
Das ist doch schon deutlich plausibler. Und dann gibt's ja noch von den eigenen Plattformen tatsächlich Musik für den kommerziellen Gebrauch. Also YouTube hat eine eigene Sound Library, wo du wirklich du kannst da wirklich Songs runterladen und sie auch im Schnittprogramm in dein Video reinschneiden und dann natürlich aber auch nur auf YouTube nutzen. Du kannst nicht Musik aus der YouTube Sound Library auf TikTok nutzen, aber halt auf YouTube. Das gleiche hat TikTok und das gleiche hat, glaube ich, auch Meta. Also die Plattformen haben ihre eigenen Commercial Audio Libraries. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel auf YouTube Videos spezialisierst, dann kannst du ohne weiteres auch relativ gute Musik auf der YouTube Plattform selber finden. Die haben wirklich unterschiedlichste Musikstile und unterschiedlichste Sounds und Klangcharaktere und Stimmungsmusiken und so weiter. Das geht auch. Genau.
Super, das ist schon mal ein sehr schöner Abschluss und guter Tipp. Aber du willst noch was sagen, sehe ich gerade.
Ja, also viele fragen natürlich dann immer, ja, dann mache ich mir halt mit KI einfach selber meine
Musik. Oh, die Büchse der Pandora. Ich wollte gerade gesagt haben, machen wir jetzt nicht die Büchse der Pandora auf, weil damit würde ich sagen, können wir eine ganz eigene Podcast-Folge füllen.
Super, dann beenden wir es doch, oder dann sage ich nur so viel dazu, ja, das kann funktionieren, es kann aber auch zu Problemen kommen.
So viele Cliffhanger für die weitere Folge.
Und ja, genau.
Ja, weil das Thema, das geht bei uns zu Hause gerade. Meine Frau ist ja Musikerin, Komponistin, Künstlerin und die hört KI-Musik, dann gehen bei ihr alle roten Lampen an, dann ist die kurz vor Detonation.
Ich glaube ja, also ich würde mir ja auch niemals KI-Musik anhören, aber ich glaube so als, also keine Ahnung, wenn du irgendwie so ein Beat willst, der irgendwie Hintergrund so ein bisschen irgendeine Art von Stimmung macht. Ich glaube, das kommt auf den Zweck an. Ja, weil nichts
anderes. Die Frage ist, wo es herkommt. Und deswegen, ich glaube, da können wir echt eine eigene Folge zu aufnehmen. Weil die meisten Leute haben gar keine Vorstellung, wo weiß die KI eigentlich, was sie spielt und woher kommt
ja,
das
ja,
alles.
Ja, genau.
Es ist ja nicht so, dass da virtuelle Instrumente genutzt werden für.
Nee, also absolut, genau. Das heißt, du bist da nicht super safe mit KI-Musik, absolut. Und da gibt es ja jetzt, heißt es nicht Sumo?
Ja. Ich kenne es auch nur vom Hören sagen.
Also es gibt auf jeden Fall jetzt schon prominente Klagen von Verlagen gegen verschiedene KI-Plattformen, die Musik ausspucken. Also da, genau, da wird gestritten.
Definitiv. Ja, machen wir beim nächsten Mal, weil wie gesagt, ich denke, das ist
sehr gerne.
Das ist eine Büchse der Pandora, die jetzt da aufgemacht wird und das wird noch richtig Spaß geben, wie überhaupt mit vielen KI-Themen. Ich meine, die ersten Verlage haben ja schon geklagt wegen Texten und Ähnlichem. Ich bin mal gespannt. Ich denke gerade, ist jetzt zwar nochmal ein ganz anderes Thema, aber was ich ganz spannend fand im Zusammenhang zur technischen Innovation ist dieser Gartner-Hype-Cycle für technische Innovationen vom Gartner-Institut. So dass man immer total begeistert ist, die Stimmungskurve geht hoch und alles ist toll und super und alle denken, wir können jetzt mit KI oder was auch immer es ist, alles machen und dann ist der Höhepunkt erreicht, dann kommt erstmal der totale Absturz ins tiefe Tal der Tränen und dann pendelt es sich irgendwo ein auf einem vernünftigen Niveau.
Diese Lernkurve.
Genau, und ich glaube, wir sind jetzt kurz vor ganz oben, dass es kippt, weil langsam gibt's halt auch immer mehr darüber, woher wissen die ganzen KIs eigentlich, woher haben die ihr Know-how und so weiter und so fort. Aber das ist eine völlig eigene Welt. Nur bezogen auf Musik kann man da sagen, das ist nichts Selbstkreiertes. Also es ist nicht so, wie wenn wir beide jetzt eine Musiksoftware öffnen würden, irgendein virtuelles Schlagzeug da öffnen, Gitarre dazu schrammeln und so entsteht diese Musik nicht. Es wird im Prinzip von bekannten Liedern werden Inhalte extrahiert, umgeformt und wieder neu zusammengesetzt. Und das ist, auch wenn es kompositorisch kein Klau ist, ist es zumindest, was den Sound und das alles betrifft, Diebstahl. Aber darüber reden wir ein anderes Mal. Sonst wird es zu lang.
Wie fassen wir es jetzt heute zusammen? Ich glaube, wichtig ist, dass die Leute halt wissen, die Hörer, Hörerinnen, es ist momentan, es wird ganz stark abgemahnt, die Musiknutzung in Social Media Beiträgen, also Reels, Karussells, Stories auch, wobei die halt schnell verschwinden, aber manche Stories bleiben ja gespeichert in solchen Archiven. Und da muss man eben aufpassen. Man sollte auf keinen Fall irgendwie trendige Chartmusik seinen Musikvideos oder seinen Social Media Videos hinterlegen, weil man kann eigentlich doch eins und eins zusammenzählen und weiß, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht legal sein, dass du jetzt plötzlich Michael Jackson, Taylor Swift und Mariah Carey als Hintergrundmusik benutzt.
Gleiches gilt natürlich auch für Filmmusik, ne? Also ich sag mal den Titels oder Titelmusik von Star Wars aus Spaß oder irgendein lustiges Video. Herzlichen Glückwunsch, sie legen sich gerade mit wahrscheinlich Disney an.
Genau. Genau. Und auch, wie gesagt, auch bayerische Songs wie Spider Murphy Gang, Skandal der Sperrbezirk, sehr beliebt immer zur Oktoberfestzeit, wird ganz massiv verfolgt. Also, ich sag das jetzt schon im Ausblick auf September.
Genau. Max, ich danke dir. Es war super spannend und wie immer sehr, sehr schön. Also, hat mich sehr gefreut. Und ich weiß, mich wir auch. Könnten auch ganz lange, wir werden das auch machen, weil wie gesagt, KI-Musik ist ein Thema. Dann hatten wir noch ein Thema schon vor längeren Zeiten überlegt, was gerade so in der Berater-, Trainer-, Coach-Szene, aber es betrifft vor allen Dingen auch Unternehmen, ganz vor einer Weile ganz hoch heiß gekocht wurde und wo ich auch mal gespannt auf den letzten Stand bin, nämlich das Fernunterrichtsschutzgesetz. Mhm. Also wir haben inhaltlich noch mindestens zwei Themen und noch viel mehr.
Genau.
Deshalb. Machen wir dann nochmal was. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Podigy oder wo auch immer. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung, weil der Sinn und Zweck meines Podcasts ist ja, Menschen zu helfen mit den Inhalten und weniger jetzt hier nur Persönlichkeitsbeweihräucherungen zu machen, sondern wirklich auch inhaltlich relevante Themen zu besprechen. Und ja, je mehr gute Bewertungen es da gibt, desto mehr Menschen da draußen werden auf den Podcast hingewiesen. Und wenn du ein Thema hast, vielleicht auch ein Thema, was Max und ich gemeinsam machen könnten, von dem du unbedingt mal eine Podcast-Folge hören möchtest, um mehr darüber zu erfahren, dann schreib mir einfach an podcast@corporate-studio.de und ich schaue, dass wir das realisieren. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Danke. Ciao.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.